Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Welche prominenten Sozialdemokraten heben noch den Finger für den Parteivorsitz? Gestern haben mit Gesine Schwan und Ralf Stegner zumindest mal zwei ihren Hut in den Ring geworfen, die vielen nicht ganz unbekannt sind. Aber die Hoffnung, dass sich endlich jemand aus der ersten Reihe melden würde, die wurde heute erst einmal enttäuscht. Franziska Giffey hat abgesagt und auch gleich noch klargestellt, dass sie als Familienministerin zurücktreten werde, sollte ihr der Doktortitel wegen Plagiatsvorwürfen aberkannt werden. In einem ganz anderen Kontext stehen die Sozialdemokraten in Bremen. Dort hat heute die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland ihre Arbeit aufgenommen. Auch darüber berichten wir gleich. Und Bundesverkehrsminister Scheuer plant höhere Bußgelder für Verkehrssünder. Es ist schon auffällig, wie wenig Interesse am Amt des SPD-Vorsitzenden gezeigt wird. Auch die derzeit kommissarischen Parteichefs hatten ja alle drei schnell einen Grund, warum sie das Amt nur übergangsweise übernehmen wollen. Und Sozialdemokraten in hohen Ämtern haben sich noch gar nicht aus der Deckung gewagt. Bis zum 1. September haben die Genossen noch Zeit. Heute hat eine abgesagt, auf die viele ihre Hoffnungen gesetzt hatten. Franziska Giffey aus Berlin berichtet Frank Capellan.
Nun also die nächste prominente Absage. Franziska Giffey will auch nicht. Viele Sozialdemokraten hatten auf die 41-Jährige gesetzt. Sie kann auf Menschen zugehen und hatte sich selbst Ende Juni im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung ins Gespräch gebracht. Die Leute entscheiden viel über den Bauch, über Sympathie, hatte sie da gesagt. Es ist extrem wichtig, dass im Vorsitz jemand ist, der Bauch und Herz erreicht. Er muss den Menschen das Gefühl vermitteln, ich bin bei euch, ich verstehe euch.
Mein Politikansatz ist zuhören, hingehen und danach entsprechend handeln.
Hat die Familienministerin oft betont. Ihr wurde daher zugetraut, das neue weibliche Gesicht der Partei werden zu können. Eine Frau aus Brandenburg, die SPD nicht zuletzt auch im Osten wieder interessant machen könnte.
Ich bin immer in allem, was ich tue, auch Sozialdemokratin. Und ich bin der Meinung, Bundespolitik sollte ruhig schon oft vor Ort sein.
Ob sie künftig noch diejenige sein wird, die vor Ort sein kann, muss sich erst noch zeigen. Denn für den Fall, dass ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel aberkennen sollte, kündigt Giffey ihren Rücktritt vom Ministeramt an. Die Prüfungskommission hatte erst in dieser Woche erklärt, der Abschluss der Untersuchung könne sich noch über Monate hinziehen. Auch den Verzicht auf eine Bewerbung um die Nades-Nachfolge begründet die Sozialdemokratin mit dem umstrittenen Doktortitel. Ich möchte nicht zulassen, dass das derzeit anhängige Verfahren, auf das ich keinen Einfluss habe, den Prozess der personellen Neuaufstellung der SPD überschattet oder gar belastet, schreibt sie in einem Brief an die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer. Damit hat sich für viele Spitzengenossen ein Wunsch zerschlagen.
Sie wäre eine von denen, die natürlich dafür in Frage kommt.
Hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erst kürzlich im Deutschlandfunk über Giffey gesagt. Er gehörte zu den maßgeblichen Förderern der aus Frankfurt an der Oder stammenden Hoffnungsträgerin der Partei.
Wir haben als Brandenburger, und da bin ich auch stolz drauf, dafür gesorgt, dass Franziska Giffey im Bundeskabinett sitzt.
Am Wochenende nun wollen die Niedersachsen erklären, wer aus ihren Reihen antreten könnte. Lars Klingbeil, Generalsekretär der Bundespartei, Boris Pistorius, Innenminister in Hannover, oder der Ministerpräsident selbst, Stefan Weil, der von vielen Seiten bearbeitet wird und als optimale Besetzung an der Seite von Giffey gesehen worden war. Weil allerdings windet sich mit seltsamen Formulierungen.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidiere und die Wahrscheinlichkeit ist allerhöchstens eine theoretisch denkbar geringe Prozenthöhe.
Mittlerweile werden die Sozialdemokraten auch vom Koalitionspartner für ihre unglückliche Kandidatensuche verspottet, als gestern Parteivize Ralf Stegner und die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan ihre Bewerbung erklärten. Und zudem wieder der Name von Juso-Chef Kevin Kühnert fiel, twitterte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, wenn beide noch den Kevin adoptieren, dann könnten wir eine Neuauflage von »Eine schrecklich nette Familie« aufführen. Dieser Satz sorgte für harschen Protest bei der SPD. Und selbst FDP-Chef Christian Lindner springt den Genossen im Weltgespräch zur Seite.
Die SPD ist eine Kraft, die aus ihrer Geschichte Respekt verdient. Ich finde, wie der CDU-Generalsekretär sich da lustig macht, Das könnte irgendwann wie ein Bumerang zurückkommen.
Ob sich die SPD über derlei Mitleid und Mitgefühl freuen kann, darf allerdings bezweifelt werden.
Frank Kapellan berichtete, die Politik im kleinen Bundesland Bremen bekommt bundesweit selten so viel Aufmerksamkeit wie seit der vergangenen Landtagswahl. Zunächst gewann der CDU-Spitzenkandidat erstmals seit 73 Jahren vor dem der SPD. Dann aber gelang es Carsten Meyer-Heder von der CDU nicht, eine Regierungskoalition zusammenzubekommen. Und nun kam es schließlich zur ersten rot-grün-roten Regierungskoalition in einem westdeutschen Bundesland. Als SPD-Regierungschef wurde heute Andreas Bovenschulte gewählt. Karl-Henry Lahmann berichtet.
Am Ende fehlten 2 Stimmen. Der neue Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte wurde heute mit 47 Stimmen ins Amt gewählt. Im Plenarsaal waren jedoch 49 Abgeordnete der Koalition. Das dürfte Bovenschulte ärgern. Sorgen bereitet es ihm vermutlich nicht. Vor der Wahl deutete er mal an, ab 45 Stimmen ins Grübeln zu verfallen, was mit dem Bündnis los ist. Nun aber grübeln erst einmal CDU und FDP, wie ihnen geschehen ist. Am 26. Mai ging die CDU als Siegerin ins Ziel und FDP-Fraktionschefin Lenke Steiner legte in der Debatte ihr Seelenleben offen.
Für uns stand damit eigentlich fest, dass auch die CDU damit den Regierungsauftrag hat. Aber leider fehlte dafür anscheinend einigen im Hause der Mut. Sie haben es nämlich nicht gewagt, als Grüne einen echten Neuanfang zu starten. Diese Chance ist leider vertan.
So komme es nun zu einer Fortsetzung der alten Rot-Grün-Koalition mit weiteren linken Einschlägen. Dass dieses Bündnis sich möglicherweise mehr vorgenommen hat, als es finanzieren könnte, betonte Steiner noch. Und dabei blieb offen, ob sie es als Sollbruchstelle der Koalition begrüßt.
Keiner der größeren Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag ist mit Geld hinterlegt. Und so wie es aussieht, finden die echten Koalitionsverhandlungen noch einmal mit den nächsten Haushaltsberatungen statt.
Auch CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp hielt den Koalitionären vor, sich nicht auf einen Wählerauftrag berufen zu können.
Die neue rot-rot-grüne Regierung hat den Wählerauftrag weder verstanden noch in den Koalitionsvertrag umgesetzt. Das ist kein Aufbruch, das ist kein Neuanfang, das ist nicht die Umsetzung des Wählerwillens vom 26. Mai.
Auf einen Wählerauftrag beriefen sich SPD, Grüne und Linke allerdings doch. Denn sie haben eine Mehrheit und keine ganz knappe noch dazu. SPD-Landeschefin Sascha Auleb will dieser Mehrheit Ausdruck verleihen.
Meine Damen und Herren, wir wollen mit dem rot-grün-roten Bündnis eine gesellschaftliche Mehrheit Mitte-Links in Bremen zum Tragen bringen. Wir wollen, dass ein solches progressives Bündnis mehr ist als die Summe seiner Partner.
Für die Grünen stellte Björn Fecker klar, dass der eigentliche Stress jetzt erst beginnt. Ideen zu entwickeln und in eine Koalitionsvereinbarung zu schreiben, sei das eine. Doch dann?
Unsere Aufgabe wird nun sein, diese Antworten nicht nur auf dem Papier zu geben, sondern auch in konkretes Handeln umzusetzen.
Dass dieses erste rot-grün-rote Bündnis in Westdeutschland interessiert von Berlin aus beobachtet wird, steht fest. Für die Linken machte der Abgeordnete Nelson Jansen allerdings klar, dass dieses Bündnis für Bremen und nicht den Bund geschlossen wurde.
Diese Koalition ist kein irgendwie interessanter Testballon. Sie ist auch kein Spielfeld für bundespolitische Koalitionsüberlegungen. Wir bilden die neue Koalition, weil sie die richtige politische Koalition und Konstellation für Bremen und Bremerhaven ist.
Bei den Wahlen am 26. Mai hatte die CDU die SPD in ihrer einstigen Hochburg erstmals mit 27-25% überflügelt. SPD-Bürgermeister Carsten Sieling war daraufhin nach Abschluss der von ihm für die SPD geleiteten Koalitionsverhandlungen zurückgetreten. Ihm folgt nun sein einstiger WG-Mitbewohner Andreas Bovenschulte. Der Jurist gilt, wie Sieling auch, als linker Sozialdemokrat. Er war bereits einmal SPD-Landesvorsitzender. Als sein Karriereende in Bremen erreicht schien, hatte er sich auf ein Bürgermeisteramt in einer benachbarten niedersächsischen Gemeinde zurückgezogen. Nun hat er doch noch das Ziel erreicht, nachdem er, so sagen es Beobachter, schon lange trachtete.
Karl-Henry Lahmann berichtete, rücksichtslose Verkehrssünder, die müssen sich auf härtere Strafen gefasst machen, etwa fürs Versperren von Rettungsgassen oder Behinderungen von Radfahrern. Das sehen Pläne für eine Reform der Straßenverkehrsordnung vor, die Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU heute vorgestellt hat. Es gäbe einiges zu tun, um die Straßen noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter zu machen, sagt Scheuer. Johannes Kuhn berichtet.
Seit Jahren sinkt die Zahl der Verkehrstoten insgesamt, bei Radfahrern ist sie zuletzt gestiegen. Der Entwurf zur neuen Straßenverkehrsordnung aus dem Bundesverkehrsministerium soll dem entgegenwirken. Lastwagen über 3,5 Tonnen sollen innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen. Dies soll tödliche Kollisionen mit Fahrradfahrern verhindern. Das Bußgeld für Parken auf Geh- oder Radwegen soll auf bis zu 100 Euro steigen. Und das dreiminütige Halten auf dem gestrichelten Radspurschutzstreifen soll künftig verboten werden. Das alles hält sogar der ADAC für sinnvoll. Sprecher Andreas Hölzel.
Gerade beim Radverkehr, da sind natürlich schon einige Sachen dabei, die wir eigentlich ganz gut finden. Die zielen schon in die richtige Richtung, gerade in den Städten. Wir sehen ja auch am Anstieg der Unfallzahlen bei Radfahrern, dass einfach mehr für die Sicherheit getan werden muss.
CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte in den vergangenen Monaten betont, auch Fahrradminister zu sein. Wird er dem gerecht? Scheuer nehme immerhin Impulse auf, sagt Burkhard Storck, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Er schränkt jedoch ein.
Ich kann aber den Paradigmenwandel, der wirklich sagt, lass uns überall da, wo viele Menschen auf einem Fleck wohnen, mal wirklich dem Auto und dem motorisierten Individualverkehr ein bisschen Platz wegnehmen und lass ihn uns wirklich zurückschieben gegenüber Fahrradfahren, zu Fuß gehen und anderen Dingen. Diesen Paradigmenwandel kann ich noch nicht erkennen.
Die neue Straßenverkehrsordnung geht kommende Woche zunächst in die Ressortabstimmung. Bundestag und Bundesrat müssen später zustimmen. Zu den angedachten Neuerungen gehören auch höhere Strafen für Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden oder sie sogar als Fahrbahn nutzen. Sie müssen künftig mit 320 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen. Kritik zieht bereits die Idee auf sich, Busspuren für Pkw zu öffnen, wenn im Auto mindestens 3 Personen sitzen. Dies soll Fahrgemeinschaften attraktiver machen. Auch Elektrokleinstfahrzeuge wie die E-Scooter könnten die Busspur nutzen, so der Entwurf. Der Deutsche Städtetag kritisiert das als lebensfremd, auch der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer lehnt den Vorschlag ab. Das Verkehrsministerium will hier die Bundesländer entscheiden lassen, ob sie entsprechende Regeln erlassen. Als die Bundesregierung im Jahr 2015 Elektroautos Busspuren nutzen lassen wollte, überließ sie noch den Kommunen die Umsetzung, die sich dann fast geschlossen dagegen entschieden. Kirsten Lühmann, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, lobt viele Punkte von Scheuers Entwurf. Die neue Nutzung der Busspuren allerdings gehört für den Koalitionspartner der Union nicht dazu, würde dadurch doch die Pünktlichkeit im Nahverkehr leiden.
Also die letztendliche Entscheidung aus meiner Sicht können nur die Kommunen fällen, denn auch in einem Bundesland wie zum Beispiel Niedersachsen ist doch die Situation in meiner Heimatstadt Celle eine andere als in Hannover oder Oldenburg. Und insofern, wenn überhaupt, kann es nur die Kommune feststellen. Ich bin jedoch der Meinung, dass es grundsätzlich keine gute Idee ist und ich hoffe, dass auch keine Kommune davon Gebrauch macht.
Insgesamt sollen Städte und Dörfer mehr Spielraum zum Experimentieren erhalten. Bislang waren zeitlich und örtlich begrenzte Änderungen von Verkehrsmaßnahmen auf Gefahrenlagen beschränkt, zum Beispiel bei akuten Straßenschäden. Künftig soll diese Voraussetzung wegfallen und so mehr Modellversuche ermöglichen.
Johannes Kuhn berichtete. Voraussichtlich im Herbst werden die Abgeordneten im Bundestag über eine mögliche Reform der Organspende entscheiden. Die Widerspruchslösung, für die sich Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU einsetzt, die sieht vor, dass jeder als möglicher Organspender gilt, sofern er dem zu Lebenszeiten nicht widersprochen hat. Ein Alternativentwurf setzt weiter auf die derzeit gültige ausdrückliche Zustimmung. Er will diese aber verbindlicher machen. Die früheren Bundesgesundheitsminister Ulla Schmidt von der SPD und Hermann Gröhe von der CDU sind gegen die Widerspruchslösung von Jens Spahn und sie haben das heute deutlich gemacht. Volker Fintermer berichtet.
Das war schon ein besonderes Gewicht. Gleich 2 ehemalige Gesundheitsminister, die die parlamentarische Sommerpause nutzen, um noch einmal für die Zustimmungslösung bei der Organspende zu werben und sich damit gegen den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zu stellen, die für die Widerspruchslösung werben, wonach jeder automatisch zum Organspender wird, sofern man dem zu Lebzeiten nicht aktiv widersprochen hat. Aber Ulla Schmidt und Hermann Gröhe halten das für den falschen Ansatz und wollen mit ihrem Auftritt die öffentliche Debatte weiterführen, bevor es im Herbst zu einer Abstimmung über die Widerspruchslösung im Bundestag kommen soll.
Wir sehen darin einen tiefgreifenden Einschnitt in das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Menschen, das ja auch nach Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert ist. Und ist auch ein völlig neuer Vorgang in unserer Rechtsordnung, dass ich Zustimmung durch Nichtwidersprechen gebe. Sie wissen, dass bis hin zur Datenverordnung Sie zustimmen müssen.
Sagt die SPD-Politikerin Ulla Schmidt. Eine Spende sei immer ein freiwilliger Akt und unmittelbar an das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gebunden. Und da sei jeglicher Automatismus fehl am Platze, ergänzt CDU-Mann Hermann Gröhe.
Und insofern ist die Vorstellung, wenn du dich nicht entschieden hast, gehört dein Körper gleichsam der Gemeinschaft, eine, die den Grundsätzen unserer Patientenrechte und der Medizinethik fremd ist und unserer Überzeugung nach in die Irre führt.
Gleichwohl müsse es darum gehen, die Bedingungen für die Organspende zu verbessern. Das habe etwa Gesundheitsminister Jens Spahn mit den jüngsten Reformen zur Organspende getan. Nur dass darüber so gut wie nie gesprochen wurde, sondern die Debatte sogleich von Jens Spahn und seinem Vorstoß zur Widerspruchslösung überlagert wurde, beklagen die beiden. An der mangelnden Zustimmung zur Organspende liege es jedenfalls nicht, betont Gröhe. Die sei nach den letzten Skandalen im Jahr 2012 wieder auf 84% gestiegen und auch die Zahl der Spendeausweise habe sich auf 39% nahezu verdoppelt. Und dennoch sei die tatsächliche Zahl der Organspenden gesunken und an diesem Punkt möchten die beiden ehemaligen Gesundheitsminister ansetzen.
Das heißt, es geht nicht allein darum, dass mehr Menschen bereit sind zur Organspende, sondern dass im Ernstfall da, wo es möglich wird, im Krankenhaus identifiziert wird, diese sterbende Person kommt für eine Organspende in Frage. Jeder Mensch kann sich darauf verlassen, dass in jedem Krankenhaus alles getan wird, um zunächst dieser Person bestmöglich zu helfen und dass dann aber gegebenenfalls eben auch sehr schwere Gespräche in dieser Phase des Abschiednehmens mit den Angehörigen geführt werden.
Mit den bereits beschlossenen Strukturverbesserungen, etwa dass es in den Krankenhäusern Transplantationsbeauftragte geben soll, die sich um Betreuung und Koordination der Abläufe kümmern, könne man da einiges verbessern. Ohnehin sei es nicht so, dass in den Ländern, die mit einer Widerspruchslösung arbeiten, es automatisch zu höheren Spendenzahlen komme, betonte Ulla Schmidt. Das gelte etwa auch für Spanien, wo die Widerspruchslösung deutlich modifiziert wurde.
Es wird dort kein Organ entnommen, wo nicht die Angehörigen gefragt wurden. Die haben festgestellt, dass die Frage Vertrauen in die Organspende, dass das höchste und wichtigste ist, was man machen kann.
Aber der Auftritt der beiden Ex-Minister blieb nicht unwidersprochen. Die Organisation Change e.V., die mit der Rückendeckung von über 140.000 Unterschriften für die Widerspruchslösung wirbt, konfrontierte die beiden Politiker mit dem Vorwurf, dass trotz aller Versuche der Politik die Spenderzahlen zurückgegangen seien und daran müsse sich etwas ändern.
Informationen von Volker Findhammer. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Mit ihrer Kulturhoheit sind die Bundesländer verantwortlich für ihre Schul- und Hochschulpolitik. Dass es da gravierende Unterschiede gibt, das zeigt sich immer wieder in den verschiedenen Studien. Heute wurden die Ergebnisse des sogenannten Bildungsmonitors vorgestellt. Matthias von Lieben hat die Einzelheiten.
Die üblichen Verdächtigen belegen laut dem Bildungsmonitor des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mal wieder die ersten Plätze. Sachsen, Bayern und Thüringen liegen demnach in der Rangliste der Bildungssysteme der Bundesländer ganz vorn. Danach folgen das Saarland, Hamburg und Baden-Württemberg. Die Schlusslichter bilden Bremen, Brandenburg und Berlin. Das generelle Fazit der Studie ist jedoch: Trotz steigender Ausgaben für Bildung, einer besseren Betreuungsrelation an Schulen und einer stärkeren Förderinfrastruktur reichten die Anstrengungen nicht aus, um die Teilhabechancen junger Menschen zu sichern. Studienleiter Axel Plünnicke vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Es gibt eine nachlassende Verbesserungsdynamik. Wir haben im Bildungsmonitor von 2004 bis 2013 starke Verbesserungen beobachten können. Seit 2013 stagnieren die Ergebnisse. Wir sehen das auch, wenn Sie sich mal im Bildungsfinanzbericht den Anteil der Bildungsausgaben an den öffentlichen Gesamtausgaben anschauen. Im gleichen Zeitraum ein Aufwachs der Priorität für Bildung in den öffentlichen Haushalten und seitdem eine Seitwärtsbewegung. Deshalb sehen wir als Handlungsempfehlung auch, durchaus dort nochmal einen weiteren Impuls zu setzen.
Aktuell würden in Deutschland gut 9% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung ausgegeben. Diese Marke sollte auf 10% steigen, so seine Forderung. Der Auftraggeber der Studie, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ist eine Lobbyorganisation und wird finanziert von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Mit ihrem jährlich veröffentlichten Bildungsmonitor blicken die Autoren bewusst mit bildungsökonomischem Blick auf die Bildungssysteme und beziehen sich als Metastudie auf die jüngsten Bildungsdaten. Zu den 93 Indikatoren für die Bewertung zählen in der Studie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Ganztagsschulen oder der Anteil von Schülern, die von Bildungsarmut betroffen sind. Den Sieger Sachsen loben die Autoren unter anderem dafür, dass viele Kinder in Kindergärten und Grundschulen ganztags betreut würden. Bei Schlusslicht Berlin bemängelt die Studie unter anderem ein zu geringes Angebot an Lehrstellen und einen zu hohen Anteil an Schulabbrechern. Einen weiteren Befund findet Hubertus Pellengar, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, aber besonders erschütternd. In Thüringen erreichten im Jahr 2017 fast 47% der ausländischen Schulabgänger keinen Abschluss, in Sachsen 40%. 40%.
Und im Durchschnitt sieht es halt auch nicht gut aus in Deutschland. 18% der ausländischen Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Diese Tendenz ist steigend. Das ist für mich ein sehr besorgniserregender Befund. Ich finde das alarmierend.
Es sei wichtig, die Schulabbrecherquote zu nennen, sagt Christian Füller, Bildungsjournalist und Autor. Doch seit Einführung der PISA-Studien im Jahr 2000 sei die Quote erst lange gesunken und seit 2015 steige sie wieder an. Das müsse zwar thematisiert werden.
Ich finde es nur falsch, das sozusagen als erste Meldung zu machen, als Spitzenmeldung, weil die Zahl der Schulabbrecher steigt natürlich aus bestimmten Gründen, weil wir hatten im Jahr 2015 eine Zuwanderung von 350.000 schulpflichtigen Kindern. Da sind natürlich auch welche dabei, die kommen mit 12, 13, 14 Jahren, ohne ein Wort Deutsch zu können. Die, ich sag mal, von der 7. bis zur 9. Klasse für den Hauptschulabschluss fit zu machen, ist ganz schön schwer. Das muss man nicht verschweigen, aber das ist nicht die Megabotschaft.
Hubertus Pellengar glaubt, dass die Flüchtlinge nur ein bestehendes strukturelles Problem aufdecken würden. Daher sei es wichtig, so Studienleiter Axel Plünnecke, mehr für Integration zu tun. Denn eines sei auch klar.
Zuwanderung hilft. Zuwanderung ist ein Riesenpotenzial- und Chancenthema. Und hier gilt es, die Anstrengungen einfach zu erhöhen.
Der Bericht von Matthias von Lieben. Wie den Brexit verhindern oder zumindest einen Austritt aus der EU ohne ein Abkommen? Diese Frage treibt in Großbritannien die Brexit-Gegner immer heftiger um. Die Zeit läuft ihnen davon. Premierminister Johnson will die Frist, den 31. Oktober, unter allen Umständen einhalten. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat nun eine Idee ins Spiel gebracht, um das zu verhindern. Er hat die proeuropäischen Abgeordneten im Unterhaus aufgerufen, Johnson das Misstrauen auszusprechen. Er selbst würde dann für eine zeitlich strikt begrenzte Dauer die Regierungsgeschäfte übernehmen, um die EU um eine Verschiebung des Brexit zu bitten und Neuwahlen anzusetzen. Aus London berichtet Silvia Tieks.
Der Weg, den Jeremy Corbyn vorschlägt, gefällt vielen, aber nicht, wie er dorthin kommen will. Und schon gar nicht, dass er an der Spitze der Bewegung stehen möchte. Das machte allen voran erneut die neue, selbstbewusste Chefin der Liberaldemokraten deutlich. Jo Swinson hatte dem Labour-Chef als erster eine gepfefferte Absage erteilt und sie legte im Laufe des Tages nochmal nach. Jeremy Corbyn möchte gerne Premierminister werden. Ja, das möchte ich auch. Aber wir müssen das Land doch vor einem katastrophalen No-Deal Brexit bewahren. Dafür brauchen wir jemanden, der alle im Parlament vereint. Dieser jemand ist nicht Jeremy Corbyn. Die Vorsitzende der Liberal Democrats ist nicht die einzige, die in diese Kerbe schlägt. Schon sehr lange werfen Oppositionspolitiker aus allen Parteien Corbyn vor, als Figur nicht mehrheitsfähig zu sein. Er stehe zu weit links und sein Wackelkurs in Sachen Brexit habe allen geschadet, erklärte heute Nicola Sturgeon, die Chefin der schottischen Regionalregierung.
If Jeremy Corbyn had taken a much firmer position on Brexit before now, perhaps we wouldn't be in the mess that the UK is currently in.
Wenn Jeremy Corbyn früher eine viel klarere Haltung zum Brexit gezeigt hätte, dann wären wir jetzt nicht in diesem Schlamassel, so Sturgeon. Tatsächlich konnte sich der Labour-Vorsitzende lange nicht entscheiden, welche Art von Brexit er eigentlich haben möchte oder ob er am Ende für einen Verbleib in der EU ist. Auch in der Frage einer zweiten Volksabstimmung schwankte er lange hin und her, bis er sich doch für ein neues Referendum aussprach in letzter Minute. Vertrauensverlust auch in den eigenen Reihen war die Folge und beim politischen Gegner erst recht. Anna Soubry von der EU-freundlichen Bewegung Change UK brachte es gnadenlos auf den Punkt. Er genießt doch nicht mal Respekt in seiner eigenen Partei und schon gar nicht im Parlament. Aber wer soll es dann machen? Das war die Frage des Tages an alle Corbyn-Kritiker. Die Vorsitzende der Liberaldemokraten brachte dennoch gleich ein paar Namen ins Spiel. Ken Clark von den Konservativen und Harriet Harman von Labour, beide durchaus angesehen. Ich spreche sehr gerne mit Jeremy Corbyn, falls er andere Vorschläge hat. Ich hänge nicht an diesen Namen, aber wir brauchen eine Lösung.
I want to find a solution that works.
So die Chefin der Liberaldemokraten. Wenn Jeremy Corbyn gehofft hatte, dass ihm andere Oppositionsvertreter beispringen würden, sah er sich getäuscht. Der Politpoker in Großbritannien geht weiter.
Und von dort berichtete Silvia Tieks. Fritz Keller soll neuer Präsident des Deutschen Fußballbundes werden. Die Findungskommission schlage den Regional- und Landesverbänden sowie der Deutschen Fußballliga DFL Keller als Kandidaten vor. Das teilte der DFB heute mit. Einzelheiten von Julia Metzner.
Wir sind davon überzeugt, dass Fritz Keller der richtige Mann für die Zukunft des Deutschen Fußballbundes ist. Mit diesen Worten von Vizepräsident Koch ist der DFB an die Öffentlichkeit gegangen. Es sei eine einstimmige Entscheidung der Findungskommission pro Fritz Keller gewesen, heißt es weiter. Keller führt seit 2010 den SC Freiburg, erst als Vorsitzender, jetzt als Präsident. Überzeugt haben den DFB das Auftreten des Winzers. Er wird als bodenständige Persönlichkeit beschrieben, der sich unter anderem im Rahmen der DFL-Stiftung immer zur gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs bekannt habe. Somit entspräche Keller uneingeschränkt dem Suchprofil, heißt es weiter. Am 21. August wird Keller sich unter anderem den Regional- und Landesverbänden vorstellen. Dann soll der 62-Jährige nominiert werden. Die Wahl des neuen DFB-Präsidenten findet am 27. September im Rahmen des DFB-Bundestags statt. Keller war der erste und einzige Kandidat, mit dem die Findungskommission Gespräche geführt hat. Keller selbst kündigte an, für den Fall seiner Wahl sein Amt als Präsident des SC Freiburg niederzulegen. Schweren Herzens, wie er hinzufügte.
Julia Metzner berichtete. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš steht seit langem unter Druck. Was aber die Affäre Storchennest oder seine Stasi-Verwicklung nicht geschafft haben, das schafft nun ausgerechnet Miloš Zeman. Tschechiens Präsident selbst bringt die Minderheitsregierung von Babiš in größte Schwierigkeiten, denn er hat definitiv entschieden, den Kandidaten der Sozialdemokraten für das Amt des Kulturministers nicht zu ernennen. Die überlegen, das Kabinett von Babiš nun zu verlassen. Und alle fragen sich, welche Absichten der Präsident mit seinem neuen Manöver wohl wirklich verfolgt. Aus Prag berichtet Peter Lange.
Es war abzusehen und konnte eigentlich niemanden überraschen. Vor zwei Wochen hatte Miloš Zeman nach monatelangem Zögern den rücktrittswilligen Kulturminister Antonín Staněk entlassen. Aber Michal Šmarda, den von der sozialdemokratischen ČSSD nominierten Nachfolger, den hat er nicht ernannt. Und seit gestern ist klar, dabei soll es auch bleiben. Herr Šmarda ist sicher ein ausgezeichneter Kommunalpolitiker, so Zemans Sprecher Jerzy Ovčáček, aber er ist sicher nicht die richtige Person für die Leitung des Kulturministeriums. Jan Hamáček, Innenminister und Chef der ČSSD, solle über Premier Babiš einen anderen Kandidaten vorschlagen. Hamáček spielte den Ball gleich an Babiš weiter. Der habe bei Zeman durchzusetzen, dass Šmarda ernannt werde. Wir werden bestimmt keinen anderen Kandidaten vorschlagen. Ich bin überzeugt, dass es die Verfassung dem Präsidenten nicht erlaubt, nominierte Minister zu beurteilen. Herr Šmarda bleibt unser Kandidat und ich sehe keinen Grund, warum wir daran etwas ändern sollten. Šmarda selbst wiederholte aber die entscheidende Frage, die sich für die Sozialdemokraten immer wieder stellt. Soll die ČSSD in der Koalition mit Babiš bleiben oder aus Gründen der Selbstachtung gehen? Ich sage ganz offen, mein Vertrauen in dieses Koalitionsprojekt ist schon seit längerem verschwunden. Wir müssen überlegen, ob das Ganze für uns noch Sinn hat. Premier Andrej Babiš, noch im Urlaub, will kommende Woche mit Jan Hamáček sprechen. Der Vorstand der ČSSD soll in einer Woche entscheiden, wie es nun weitergehen soll.
Aus Prag der Bericht von Peter Lange. Zwei US-amerikanische demokratische Kongressabgeordnete dürfen nicht nach Israel einreisen. Rashida Tlaib und Ilhan Omar hatten für das Wochenende den Besuch mehrerer Orte im Westjordanland geplant. Eva Lell berichtet.
Den Berichten zufolge begründet die Regierung in Jerusalem ihre Entscheidung damit, dass Tlaib und Omar die Boykottbewegung gegen Israel unterstützen. Außerdem seien Provokationen zu erwarten, hieß es. In israelischen Medien wurde seit Tagen spekuliert, dass die beiden muslimischen US-Politikerinnen einen Besuch auf dem Tempelberg planen. Eine offizielle Bestätigung der Regierungsentscheidung gibt es noch nicht. Tlaib und Omar sind die beiden ersten weiblichen muslimischen Kongressabgeordneten in der US-amerikanischen Geschichte. Sie gehören zu der Gruppe von Frauen, die US-Präsident Trump scharf kritisieren und denen der US-Präsident nahegelegt hat, dorthin zurückzugehen, wo sie herkämen. Rashida Tlaib ist in den USA geboren. Ihre Eltern sind aus dem palästinensischen Westjordanland in die USA eingewandert. Ilhan Omar ist in Somalia geboren. Die Entscheidung der Regierung kommt überraschend. Noch im Juli hatte der israelische Botschafter in den USA gesagt, aus Respekt für den Kongress und das großartige Bündnis zwischen Israel und Amerika würde Israel keinem US-Abgeordneten die Einreise verweigern. US-Präsident Trump hatte die Entscheidung Israels kritisiert, die beiden einreisen zu lassen. In israelischen Medien wird spekuliert, dass das Einreiseverbot nun auch auf die Kritik des US-Präsidenten zurückzuführen sei.
Eva Lell am Ende dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Kess.